Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mein Name ist Mario Dobowiszek, einen schönen guten Abend. Das deutsche Krankenhauswesen soll geschrumpft werden, schlagen die Forscher der Bertelsmann Stiftung vor. Gesund geschrumpft. Und zwar mit einem Kahlschlag. Mehr als jede zweite Klinik müsste demnach geschlossen und die verbleibenden gestärkt werden. Das sorgt heute für einen Aufschrei in Branche und Politik. Ich spreche darüber mit dem Gesundheitsökonomen Jürgen Wasem. Außerdem kündigt Ursula von der Leyen ihren Rücktritt vom Posten der Verteidigungsministerin an. Auch dann sollten sie die EU-Abgeordneten morgen als Kommissionspräsidentin durchfallen lassen. Die AfD ringt im Machtkampf mit sich selbst und auch die Berater des Wirtschaftsministers sprechen sich für eine CO2-Abgabe aus. Sie will es wirklich wissen, Ursula von der Leyen, und setzt dabei alles auf eine Karte. Denn selbst wenn sie die Abgeordneten des EU-Parlaments morgen nicht zur Kommissionspräsidentin wählen sollten, will sie als Verteidigungsministerin in Deutschland zurücktreten. So hat sie es am Nachmittag angekündigt, über ihren erst wenige Tage alten Twitter-Account. Aus Berlin, Klaus Remme.
Ich möchte morgen das Vertrauen des Europäischen Parlaments gewinnen, so schreibt Ursula von der Leyen auf Twitter. Sie wolle ihre volle Kraft in den Dienst von Europa stellen und werde deshalb unabhängig vom Wahlausgang am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurücktreten. Die Bundeskanzlerin zu Besuch bei Siemens in Görlitz kommentierte:
Ich möchte sagen, dass ich diese Entscheidung respektiere und dass sie deutlich macht, dass sich Ursula von der Leyen einfach für eine neue Etappe ihres Lebens entschieden hat.
Eine neue Etappe, das klingt nach einer zukünftigen Karriere auf europäischer Bühne und manch einer spekuliert schon über eine mögliche Nominierung. Als EU-Kommissarin sollte von der Leyen morgen im EU-Parlament keine Mehrheit bekommen. Aus den Reihen der Opposition kam heute Anerkennung für die Entscheidung der Verteidigungsministerin. Folgerichtig, so urteilt Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Trotz aller politischer Differenzen zeige ihr Handeln Charakter und Konsequenz. Tobias Lindner von den Grünen, wie Strack-Zimmermann, Abgeordneter im Verteidigungsausschuss, sagte zur ARD:
Es ist gut, dass Ursula von der Leyen jetzt wenigstens für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr Klarheit schafft und natürlich damit auch klarstellt, dass das Verteidigungsministerium für sie kein Plan B ist, wenn in Brüssel die Wahl schiefgehen sollte.
Damit ist seit heute amtlich die erste Amtszeit einer deutschen Verteidigungsministerin geht zu Ende. Seit Ende 2013 stand sie an der Spitze dieses politisch so heiklen Ressorts. Unmittelbar nach Amtsantritt plädierte sie im Frühjahr 2014 an der Seite von Bundespräsident Gauck und Außenminister Steinmeier für mehr Verantwortung Deutschlands in der Welt. Wenig später eskalierte der Konflikt in der Ukraine. Von der Leyen reformierte das Beschaffungswesen für die Bundeswehr, setzte auf externe Beratung, die ihr einen Untersuchungsausschuss einbrachte. Gleichzeitig kämpfte sie über Jahre gegen das Image einer Truppe, die vor allem durch eklatante Ausrüstungsmängel Schlagzeilen machte. Das Verhältnis zu den Soldaten gilt seit der Unterstellung eines Haltungsproblems der Bundeswehr insgesamt in Zusammenhang mit der Rechtsextremismusdebatte im April 2017 als beschädigt. Gleichzeitig wurde ihre Arbeit für eine gesamteuropäische Verteidigung und eine stärkere militärische Präsenz der NATO in Osteuropa in den Nachbarländern anerkannt. Spätestens mit der heutigen Entscheidung von der Leyen konzentriert sich die innenpolitische Aufmerksamkeit auf die Suche nach einem Amtsnachfolger. Spekulationen schießen ins Kraut. Sowohl eine einfache Nachbesetzung, etwa durch Staatssekretär Peter Tauber oder Fachpolitiker wie Johann Wadephul, als auch eine Kabinettsumbildung scheinen möglich, etwa wenn Gesundheitsminister Jens Spahn das Verteidigungsressort übernehmen würde.
Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio. Sie tritt also zurück, so oder so, Ursula von der Leyen als Bundesverteidigungsministerin, weil die Mächtigen im Rat sie gerne zur Präsidentin der EU-Kommission küren wollen. Einzig, die Abgeordneten fühlen sich übergangen, sind es aber letztlich, die morgen Abend über die Zukunft von der Leyen und damit auch über die Zukunft der Europäischen Union entscheiden müssen. Auch, weil ihr Nein eine veritable Institutionenkrise in der Gemeinschaft auslösen würde. In den Augen vieler Abgeordneter hat das wiederum längst der Rat mit seiner Entscheidung getan, mit seiner Nominierung. So hat es Ursula von der Leyen schwer als Kandidatin, schleift sie doch diese Vorgeschichte bei jedem Schritt als Klotz am Bein mit über die langen Straßburger Flure. Peter Kapern berichtet.
Nervös tritt David McAllister von einem Bein auf das andere. Er steht mit anderen Abgeordneten und einer Gruppe Journalisten vor dem Fraktionssaal und schaut gespannt den Gang hinunter.
So, aber ich warte jetzt eigentlich genauso wie Sie auf ja. Ursula.
Dann kommt Ursula von der Leyen. Eisern lächelnd verschwindet sie wortlos im Sitzungssaal. Dort trifft sie die Abgeordneten der EVP-Fraktion. Es ist ihr zweiter Besuch dort seit ihrer überraschenden Nominierung für das Amt der Kommissionschefin. Seit 2 Wochen kämpft sie nun um eine Mehrheit im Europaparlament. Hier bei den Christdemokraten ist ihr die Zustimmung sicher. Bei den anderen Fraktionen steht es ihr spitz auf Knopf. Im Kreis der EVP-Abgeordneten lässt Ursula von der Leyen 2 Bomben platzen, deren Druckwellen durchaus in den anderen Fraktionen spürbar sein sollen, bei den Sozialdemokraten, den Liberalen und den Rechtskonservativen. Von der Leyen kündigt ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin an. All in, sie setzt alles auf eine Karte, sie will wirklich nach Europa. Das ist die Botschaft, die Zweifler in den anderen Fraktionen überzeugen soll. Und dann sagt sie, dass der bei vielen Europaabgeordneten so verhasste Generalsekretär der EU-Kommission, der deutsche Martin Selmayr, nicht auf seinem Posten bleiben wird. Selmayr gilt als die graue Eminenz der Kommission. Ursula von der Leyen ist bereit, ihn zu opfern. Nicht einmal Mitglied ihres Kabinetts solle er werden. Auch das eine Botschaft an die Skeptiker im Parlament, die Daniel Caspari, Chef der Unionsabgeordneten im Europaparlament, dann noch mit einem Appell untermauert.
Wir tragen in Europa Verantwortung, dass hier nicht Chaos ausbricht und Instabilität über den Sommer droht, sondern wir sind jetzt gefordert, als Europäisches Parlament Mehrheiten aufzubauen. Und da kann ich allen nur raten, jetzt die Kommissionspräsidentin zu wählen.
Die deutschen SPD-Abgeordneten geben sich kurz drauf, aber eher unbeugsam. Evelyn Gebhardt etwa, die Abgeordnete aus Baden-Württemberg.
Ich weiß schon, dass ich nicht für Frau von der Leyen stimmen werde, weil ich dem Prinzip der Spitzenkandidaten treu bleiben möchte.
Ganz ähnlich Udo Bullmann, ehemaliger Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament. Für ihn ist Ursula von der Leyen ein Geschöpf des Rates, der Regierungen der Mitgliedstaaten und deshalb unwählbar.
Ich glaube, es ist ein Fehler, eine Struktur zu unterstützen, die nicht im Parlament geboren worden ist. Deswegen werde ich nicht für sie stimmen.
Daran hat auch der Brief nichts geändert, den Ursula von der Leyen an die Fraktion der Sozialdemokraten geschrieben hat. 8 Seiten ist er lang, voller Versprechungen, was sie als Kommissionspräsidentin tun wird. Versprechungen, die vielen sozialdemokratischen Abgeordneten durchaus zusagen. Ein ambitionierter Klimaschutz, ein europäischer Mindestlohn, eine europäische Arbeitslosenversicherung. Wie viele der Sozialdemokraten aus ganz Europa für Ursula von der Leyen abstimmen werden, wird sich erst in der letzten Fraktionssitzung unmittelbar vor der Abstimmung am frühen Abend zeigen. Auf die 16 deutschen Sozialdemokraten kann sie aber wohl kaum bauen. Einen Brief von Ursula von der Leyen voller Spiegelstriche und Versprechungen haben auch die Liberalen der Fraktion Renew Europe bekommen. Darin sichert sie unter anderem zu, dass die Spitzenkandidatin der Liberalen, Margarete Vestager, einen Top-Job in ihrer Kommission bekommen wird, auf Augenhöhe mit dem Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, Franz Timmermans. In der Fraktion sei dieser Brief sehr freundlich aufgenommen worden, berichtet der FDP-Abgeordnete Andreas Glück nach der Fraktionssitzung.
Also insgesamt, nachdem der Brief beantwortet wird, sieht es die Fraktion mehrheitlich definitiv so, dass sie Ursula von der Leyen unterstützen möchte. Und von dem her ist jetzt die Stimmung in der Fraktion ihr gegenüber nicht ganz schlecht.
Endgültig über Zustimmung oder Ablehnung wollen aber auch die Liberalen erst kurz vor der Abstimmung entscheiden. Das lässt die Tür für weitere Absprachen offen. Doch zu viel darf Ursula von der Leyen den europafreundlichen Fraktionen auch wieder nicht versprechen. Das würde sie Unterstützung auf der rechten Seite des Parlaments kosten, auf die sie angewiesen sein wird. Ob ihr dieser Balanceakt gelingt, das wird sich am Abend zeigen.
Aus Straßburg, Peter Kapern. Morgen um diese Zeit, da wissen wir mehr. Nur kurz war Carola Rackete in italienischem Hausarrest. Nachdem die Kapitänin der Sea-Watch 3 ihr Schiff mit Migranten an Bord trotz Verbots des Innenministers nach Italien gesteuert hatte. Ein Gericht ließ sie wieder frei, weil nach dessen Auffassung kein Hafen in Libyen oder in Tunesien sicher gewesen wäre. Punkt. Die Staatsanwaltschaft will offenbar Berufung einlegen, doch Carola Rackete sieht sich bestärkt, fordert Europa auf, Flüchtlinge auch direkt aus Libyen abzuholen, aus den Lagern dort zu befreien, wie sie sagt. Die privaten Seenotretter waren auch Thema beim Treffen der Außenminister der Europäischen Union und Paul Vorreiter berichtet.
Die polemischen Wortgefechte zwischen Deutschland und Italien scheinen einer neuen Sachlichkeit im Ton gewichen zu sein. Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi hatte den EU-Außenministern in Brüssel neue Lösungsvorschläge versprochen für einen strukturierten und stabilen Umverteilmechanismus. Die EU-Staaten sollten ihre Rettungsmissionen für Migranten im Mittelmeer wieder aufnehmen. Bedingung dabei, die Geretteten dürfen nicht alle nach Italien gebracht werden. Menschen, denen außerhalb der EU Asyl gewährt werde, sollten mit dem Flugzeug in die EU gebracht werden. Das soll sie vor Schleppern schützen und der gefährlichen Überfahrt auf dem Mittelmeer. Ein solches System könne aber nur funktionieren, wenn sich eine ausreichende Anzahl von EU-Ländern daran beteiligt, so Italiens Außenminister. Michael Roth, Europastaatsminister, ist
dankbar für die sehr, sehr konstruktive und verantwortungsbewusste Rolle des italienischen Außenministers. Ich habe nur den Eindruck, dass uns jetzt Lösungsvorschläge, die nicht sofort greifen können, nicht substanziell weiterbringen,
sagte der SPD-Politiker am Vormittag bei der Ankunft im Rat. Als eine solche Lösung, die möglichst bald greifen soll, ließ sich hingegen der Vorstoß von Bundesaußenminister Heiko Maas. Der hatte ein Bündnis der Hilfsbereiten in Aussicht gestellt, das sich aus Deutschland und anderen EU-Staaten zusammensetzen soll. Unter einer solchen Koalition der Willigen wurden bislang meist noch Länder wie Frankreich, Portugal und Luxemburg gezählt. Maas fasste ins Auge, dass Deutschland dabei immer garantieren solle, ein festes Kontingent an Geretteten zu übernehmen. Damit soll Bewegung in die festgefahrene Migrationsdebatte gebracht werden. Feste Verteilquoten scheitern bislang vor allem am Widerstand osteuropäischer Staaten. Das dürfe allerdings nicht eine Einigung bei der Seenotrettung verhindern, mahnte Maas an. Erik Marquardt, Europaabgeordneter der Grünen, dazu.
Es wäre toll, wenn es eine breite Beteiligung anderer Mitgliedsländer bei der Aufnahme der Geretteten gibt. Aber die Bundesregierung darf das nicht zur Bedingung machen. Es kommt ohnehin momentan nur ein sehr kleiner Teil der Flüchtlinge über das zentrale Mittelmeer nach Europa. Das sind knapp 4.000 Leute in diesem Jahr bisher, also ungefähr 500 im Monat. Und es gibt viele Kommunen, die bereit sind, Gerettete aufzunehmen.
Der Vorstoß von Maas sei keine nachhaltige Lösung, betonte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frey, wenn auch für die Situation in Ordnung. Das Ziel müsse sein, sogenannte Ausschiffungsplattformen in Nordafrika zu schaffen. Man müsse immer retten, sagt Gottfried Curio von der AfD. Einen Verteilungsmechanismus lehnt er aber ab. Nach dem EU-Außenministerrat in Brüssel heute wollen die EU-Innenminister am Donnerstag in Helsinki über die Seenotrettung beraten. Bundesinnenminister Seehofer soll die finnische Ratspräsidentschaft darum gebeten haben, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen.
Soweit Paul Vorreiter. 1.750 Krankenhäuser gibt es in Deutschland. Zu viele, meinen die Experten der Bertelsmann Stiftung in ihrer Studie, weil die einzelnen Kliniken in dieser Breite zu wenig spezialisiert seien und dadurch nicht ausreichend vorbereitet auf Notfälle. Vor allem in Großstädten gäbe es zu viele kleinere Einrichtungen. Die Experten schlagen deshalb eine stärkere Zentralisierung vor. Eine Konzentration auf nur noch rund 600 Kliniken in ganz Deutschland. Ein Kahlschlag wäre das. Mareike Zeck berichtet.
10 Jahre lang hat sich Professor Thomas Mansky an der TU Berlin intensiv damit beschäftigt, wie gut Patienten an deutschen Krankenhäusern behandelt werden. Er hat festgestellt:
Wir verteilen die Patienten, die wir haben, auf viel zu viele Kliniken. Und was herauskommt, ist, in vielen Kliniken sind eben die Mengen viel zu klein, um einerseits die Erfahrung zu sammeln, die nötig ist, um diese Behandlung durchzuführen, andererseits auch, um Apparate vorhalten zu können, die eine adäquate Behandlung auf heutigem Niveau ermöglichen.
Deswegen ruft die Bertelsmann Stiftung die Politik nun zum Handeln auf. 10 Experten haben im Auftrag der Stiftung errechnet, dass Deutschland nur knapp 600 Krankenhäuser brauche und durch diese sogar besser versorgt werden könnte als durch die aktuell gut 1.750 allgemeinmedizinischen Kliniken. Dr. Jan Böcken von der Bertelsmann Stiftung sagt, vor allem in deutschen Großstädten gäbe es ein Überangebot an Krankenhäusern.
Eigentlich geht es nur darum, ob Sie an der Ampel links oder rechts abbiegen. Wenn Sie links abbiegen, haben Sie eine Klinik, die einen Herzkathetermessplatz hat. Wenn Sie rechts abbiegen, haben Sie das nicht. Es ist also ein bisschen Zufall, ob Sie in der richtigen Versorgung landen, wenn Sie einen Notfall haben.
Wer einen Herzinfarkt hat, kommt bestenfalls in ein Krankenhaus mit einer sogenannten Koronarangiographie. Die erfahrenen Ärzte dort haben die besten technischen Möglichkeiten. Doch 2/3 der Krankenhäuser in Deutschland haben die im Moment nicht, so die Studie. Gesundheitsökonom Professor Reinhard Busse, der auch an der Studie mitgearbeitet hat, findet:
Das ist eigentlich der Skandal, dass wir zulassen, dass jedes Krankenhaus in Deutschland Patienten mit Herzinfarkt behandelt. dass jedes Krankenhaus Patientinnen mit Brustkrebs behandelt. Es gibt keine Regelung, denen das zu verbieten.
Mehr Spezialisierung und deutlich weniger, dafür besser ausgestattete Krankenhäuser fordert die Bertelsmann Stiftung. Der Verband der Krankenhäuser hält dagegen, in den medizinisch besonders anspruchsvollen Bereichen, wo Spezialisierung erforderlich sei, finde sie längst statt. Genau das zeige ja das Beispiel der Herzinfarktbehandlung. Die Kliniken in der Fläche würden trotzdem gebraucht, sagt Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
Der zentralste Qualitätsmaßstab eines Gesundheitswesens ist Zugang zu Versorgung. Wir haben das überwiegende Leistungsspektrum in unseren Krankenhäusern, in der Grundversorgung, Grippepatienten, Lungenentzündungen, einfache Knochenbrüche, die ganzen Fragen der geriatrischen, altersbedingten Medizin.
Auch mit nur knapp 600 Kliniken könne die Grundversorgung in Deutschland gewährleistet werden, glaubt die Bertelsmann Stiftung. In den meisten Fällen würde sich laut Studie nicht mal die Anfahrtzeit zum Krankenhaus signifikant erhöhen, wenn man die Standorte gut wähle. Und wenn doch, sei das zu verkraften.
Im Zweifel ist es in der Walachei vielleicht wesentlich besser, keine Klinik einzurichten, die nicht gut versorgen kann, sondern einen nachtflugfähigen Hubschrauber anzuschaffen, der die Menschen schnell, wenn es Notfall ist, dorthin transportiert, wo sie gut versorgt werden.
Die Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft in Deutschland sieht Böcken aufgrund des Fachkräftemangels als alternativlos an, wenn man den medizinischen Standard weiter erhöhen wolle. Georg Baum von der Deutschen Krankenhausgesellschaft meint dagegen:
Die Zentralisierung alleine löst das Arbeitskräfteproblem nicht. Da ist es sicherlich hilfreich, wenn wir so viel wie möglich aus der aufwendigen stationären Versorgung in die ambulante überführen können. Da muss aber der Gesetzgeber erweiterte ambulante Behandlungsmöglichkeiten für Krankenhäuser schaffen.
Weniger Patienten über Nacht im Krankenhaus behalten. Nur hier sind sich Bertelsmann Stiftung und Krankenhausgesellschaft einig. Die Bertelsmann Studie rechnet vor, dass statt 19,5 Millionen Fällen pro Jahr in Zukunft nur noch 14 Millionen Fälle stationär behandelt werden sollen. Denn nur dann würden die in der Bertelsmann Studie berechneten knapp 600 Krankenhäuser für Deutschland reichen.
Mareike Zeck berichtete über den Vorschlag der Bertelsmann Stiftung, viele der deutschen Krankenhäuser zu schließen, um die bestehenden besser ausstatten und spezialisieren zu können. Darüber habe ich am Abend mit Jürgen Wasem gesprochen. Er ist Gesundheitsökonom an der Universität Duisburg-Essen. Er war auch immer wieder Mitglied in Kommissionen und Beiräten, die die Politik beraten. Ich habe Jürgen Wasem gefragt, haben wir tatsächlich zu viele Krankenhäuser in Deutschland?
Ja, also wenn man das mit dem internationalen Maßstab vergleicht, haben wir zu viele Krankenhäuser, zu viele Betten und die Patienten gehen zu oft da rein und liegen zu lang da drin.
Muss es dann gleich der Kahlschlag werden, den die Bertelsmann-Studie nahelegt?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich denke auch, dass dort zu groß gegriffen wird. Vor allen Dingen macht die Studie, tut zwei Dinge zusammenwerfen. Zum einen untersucht sie, wie viele Betten und Krankenhäuser könnte man durch Zusammenlegen von Häusern sparen? Und zum Zweiten sagt sie gleichzeitig, und das ist eigentlich eine ganz unabhängige Diskussion davon, wir haben auch ein paar Millionen Krankenhausfälle zu viel, weil in der ambulanten Versorgung durch die Ärzte könnten eigentlich ein paar Millionen Patienten auch behandelt werden. Da gibt es auch eine Diskussion zu, aber das wird in dieser Studie einfach so zusammengemampft und dann kommt man zu diesem beeindruckenden Ergebnis.
Was sehr beeindruckend ist, zumindest für all jene, die jetzt von dieser Thematik das erste Mal hören, ist einfach nur Kliniken mit großen Fachabteilungen und vielen Patienten hätten ausreichend Erfahrung, Routine und auch Mittel für moderne Ausstattung. Das bedeutet ja, dass all die anderen Kliniken schlecht behandeln.
Na, schlecht behandeln will ich so nicht sagen, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass man mehr rausholen könnte. Wenn man sich Holland anguckt als ein Beispiel, die haben ungefähr so viele Einwohner wie Nordrhein-Westfalen und haben ein Drittel der Krankenhäuser, die entsprechend größer sind, weil sie auch die Erfahrungen, die man so international gemacht hat, so auswerten zu sagen, man braucht eine große kritische Größe. Dass das nicht einfach ist, in Deutschland umzusetzen, ist ja ganz klar. Ich glaube, niemand ist so naiv zu meinen, dass das tatsächlich so kommt.
Ihr Kollege Reinhard Busse von der TU Berlin sagt, der eigentliche Skandal sei ja, dass wir zuließen, dass jedes Krankenhaus in Deutschland Herzinfarkte und Brustkrebs zum Beispiel behandele. Hat er recht?
Ja, es gibt Beispiele und Brustkrebs und Herzinfarkt gehören da tatsächlich zu, bei denen die internationale Datenlage ziemlich gut zeigt, dass mit steigender Erfahrung, und steigende Erfahrung heißt mehr Fälle je Jahr, und das sind logischerweise dann eher die größeren Einheiten, die Überlebensraten der Patienten steigen. Das ist schlicht so.
In der Fläche geht es ja vor allem da um ein Sicherheitsgefühl. Ich habe mein Krankenhaus in der Nähe, also muss ich keine Angst haben. Meine Region ist noch nicht abgehängt. Ist das am Ende dann aber ein Trugschluss, wenn mein kleines Krankenhaus mich am Ende vielleicht gar nicht adäquat versorgen kann?
Ja, zum einen muss man erstmal sagen, haben die Bertelsmänner ja völlig zu Recht gesagt, sie sehen die Umsetzung ihrer Reform schwerpunktmäßig in den Ballungsräumen, weil da die Dichte mit Krankenhäusern größer ist und weil da auch die Möglichkeit, Krankenhäuser zusammenzulegen, zu streichen, ohne dass die Wege länger werden, einfach deutlich besser sind. In der Fläche muss man da vorsichtiger sein, das ist sicher richtig. Aber in der Fläche ist es auch in der Tat so, dass wir uns gut überlegen müssen, wofür wollen wir eigentlich noch Krankenhäuser haben. Und nicht immer ist sozusagen ein kleines Krankenhaus besser als gar kein Krankenhaus. Man sieht auch, wenn man die Patientenströme sich anguckt, da gab es eine ganze Reihe Studien in den letzten paar Jahren zu, dass die Patienten zwar einerseits sagen, wir wollen das Krankenhaus vor Ort haben und dafür auch mannhaft auf die Straße gehen als Bürger, aber dann, wenn sie schwerere Erkrankungen haben, auch nicht ins Nächste gehen, sondern ins Übernächste und Überübernächste, wo sie vom Arzt empfohlen oder durch eigene Recherche rausbekommen haben, dass dort eben die kompetenteren Ärzte für die schwierigeren Gesundheitsprobleme sitzen.
Ist die Gleichwertigkeit von Kliniken in Deutschland also ein Märchen?
Ich glaube auch nicht, dass jemand ernsthaft behauptet, alle Kliniken wären gleichwertig. Das kann ja auch gar nicht so sein. Ich meine, wir haben ja mit Recht ein abgestuftes System von Krankenhäusern der Grundversorgung bis zu Krankenhäusern der Maximalversorgung. Und logischerweise sitzen in den Krankenhäusern der Schwerpunkt und der Maximalversorgung die Ärzte, die eine viel größere Zahl von schwerkranken Patienten sehen und deswegen mit den damit verbundenen notwendigen Maßnahmen auch viel besser vertraut sind.
Dann könnten wir uns aber auch ehrlich machen und viele der kleineren Häuser, ob nun in Ballungsgebieten oder draußen in der Fläche, zu Ärztezentren, zu ambulanten Polikliniken herabstufen und die schweren Fälle zum Beispiel gleich mit dem Hubschrauber ins größere Klinikum fliegen.
Ja, grundsätzlich denke ich auch, das ist eine Option. Aber es ist einerseits das Gefühl der Sicherheit, was Sie angesprochen haben. Es ist natürlich auch, dass es für die Angehörigen netter ist. Das klingt jetzt ein bisschen salopp, aber Sie wissen, was ich meine, dass Patienten nicht weit entfernt sind von der Familie. Und es ist natürlich so, das dürfen Sie auch nicht übersehen, insbesondere im ländlichen Raum, ist das Krankenhaus auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ja, häufig ist es der größte Arbeitgeber in der Region, dass man sich dann schwer von so einem Prestigeprojekt und Infrastrukturprojekt in der Region verabschiedet, ist ja auch nachvollziehbar. Aber rein auf die Qualität bezogen, denke ich, ist es in der Tat bei aller Drastigkeit, die sich das anhört, eine ernstzunehmende Option.
Welche Rolle könnte dann zum Beispiel die Digitalisierung in der Medizin spielen, um eben auch in kleineren Krankenhäusern sich vielleicht auch die Expertise von größeren Häusern heranzuholen?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben vor kurzem einen Krankenhausreport gesehen, der den Stand der Digitalisierung der deutschen Krankenhäuser untersucht. Und da sind auch eine Reihe von Beiträgen, die das international vergleichend machen. Und da sehen wir, dass eine ganze Reihe von Ländern schon weiter als wir sind. Digitalisierung kann einen wichtigen Beitrag leisten, in der Fläche, in der Peripherie auch Patienten zu behandeln und dann über Teleradiologie, Telepathologie und so weiter die Versorgung sozusagen durch Ärzte mitgestalten zu lassen, die an ganz anderer Stelle sitzen.
Also machen wir es konkret. Es kommt ein schwerer Fall, wird eingeliefert in einem kleinen Krankenhaus, bildgebendes Verfahren, Röntgen und so weiter und so fort. Die Daten werden geschickt in die nächste Uniklinik und da gucken Experte drauf. Wird diese Form der Digitalisierung in Politik und Klinikmanagement ausreichend mitgedacht?
Also sie wird ausreichend mitgedacht, sie ist nur noch nicht ausreichend umgesetzt.
Woran liegt das?
Die Krankenhäuser sagen, es liegt auch am Geld. Das mag tatsächlich mit ein Kriterium sein. Wie Sie wissen, geht es rund im Drittel der Krankenhäuser wirklich nicht gut. Und da fängt jetzt der Teufelskreis wieder an, weil wir sehr viele Krankenhäuser haben. Und auch nach meiner Einschätzung eher zu viele Krankenhäuser, haben wir die nicht alle adäquat ausgestattet. Das ist genau der Punkt, wo die Bertelsmänner, denke ich, bei aller Kritik, die man im Detail üben kann, grundsätzlich recht haben. Wenn wir uns stärker konzentrieren würden mit der Zahl der Krankenhäuser, dann könnten wir die wir haben, auch vernünftiger ausstatten.
Die einen wollen alle 1750 Kliniken, die es jetzt gibt, behalten. Die anderen wollen drastisch reduzieren auf 600 nur noch. Wo könnte aus Ihrer Sicht der Kompromiss liegen?
Nun, der Kompromiss ist letztlich einer, der politisch getroffen werden muss. Wir haben zurzeit ja sehr gegensätzliche Bewegungen. Wir haben seit 4 Jahren einen Strukturfonds für Krankenhäuser. Da zahlt der Bund jedes Jahr 500 Millionen rein und die Länder tun noch mal 500 Millionen dazu, mit dem Ziel, Krankenhäuser abzubauen. Und wir haben andererseits eine Verpflichtung, Krankenhäuser in der Fläche, und da gab es gerade letzte Woche die Einigung, auch viel Presseecho zu, in der Fläche durch zusätzliche Zahlungen der Krankenkassen zu unterstützen. 120 Häuser stehen da auf der Liste für nächstes Jahr. Das zeigt das ganze Spannungsverhältnis auf. Wir wollen einerseits, das ist eigentlich allen Beteiligten klar, mit den Krankenhauskapazitäten runter. Andererseits wollen wir, dass die möglichst sich wenig ändert für die Patienten. Und da muss jemand den gordischen Knoten durchschlagen. Und ich glaube, das kann nur die Politik.
Der Gesundheitsökonom Jürgen Wasem von der Universität Duisburg-Essen im Deutschlandfunk-Interview. Es ist 23 Uhr und 35 Minuten. Die Verträge zur gescheiterten Pkw-Maut werden zum Fall für die Justiz. Ein grüner Politiker will vor Gericht erzwingen, dass Bundesverkehrsminister Scheuer die Verträge offenlegen muss. Rechnungshofpräsident Kai Scheller äußerte unterdessen Sympathie für eine Maut ohne Ausgleich für deutsche Autofahrer. Julio Segador.
Eine Pkw-Maut, für die alle Nutzer deutscher Autobahnen zahlen müssten. Mit seinem Vorstoß trifft Rechnungshofpräsident Scheller auf keine große Gegenliebe. Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums wies darauf hin, man kläre derzeit noch die Folgen des Urteils des Europäischen Gerichtshofes. Das hatte die von der Bundesregierung ursprünglich geplante Maut als rechtswidrig eingestuft. Weitergehende Aussagen gebe es nicht. Kritik auch aus der Regierungskoalition. SPD-Verkehrsexpertin Lühmann sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, sie halte vom Vorstoß Schellers nichts. Das ergibt keinen Sinn, so die Sozialdemokratin wörtlich. Es sei vereinbart, die in Deutschland zugelassenen Pkw nicht stärker zu belasten. Ein klares Nein zu einer Pkw-Maut, für die alle zahlen sollen, kommt auch von den Grünen. Verkehrsexperte Kühn befürchtet dadurch den Neubau weiterer Straßen. Eine solche Maut würde nur die Straßenbaumaschine anwerfen, erklärte er. Notwendig wären dagegen Investitionen in Schiene, Nahverkehr und Radwegeinfrastruktur.
Im Streit mit der Türkei über die Erdgassuche vor Zypern hat die Europäische Union Strafmaßnahmen gegen Ankara beschlossen. Alexander Göbel.
Die türkischen Provokationen seien inakzeptabel, man stehe auf der Seite Zyperns, kommentierte der deutsche Europastaatsminister Michael Roth beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Mit den Strafmaßnahmen wolle die EU die Türkei dazu bewegen, die Erdgassuche vor Zypern einzustellen. Konkret sollen EU-Gelder für die Türkei gekürzt und die Verhandlungen über ein Luftverkehrsabkommen eingestellt werden. Die Europäische Investitionsbank wird zudem aufgerufen, eine Einschränkung der Kreditvergabe zu prüfen. Spitzengespräche zu Wirtschaft und Handel werden bis auf Weiteres ausgesetzt. In einem am Abend verabschiedeten Papier der EU-Außenminister heißt es, sollte die Türkei nicht einlenken, seien auch andere Sanktionen denkbar. Sie könnten gezielt Unternehmen oder Einzelpersonen treffen, die an den Bohrungen beteiligt sind. Die Türkei wiederum sieht sich bei der Erdgassuche im Recht und betont, die betroffenen Gewässer gehörten zu ihrem sogenannten Festlandsockel. Seit 1974 hält die Türkei den Norden Zyperns besetzt. Mit den Bohrungen will sie auch die Anteile der türkischen Zyperer am Erdgasgeschäft sichern.
Durch die Monsunregen in Südasien sind in den vergangenen Tagen bereits mehr als 130 Menschen ums Leben gekommen. Silke Dietrich.
Zurzeit betroffen ist vor allem der Norden Südasiens. Auf Videobildern, die aus Helikoptern aufgenommen wurden, kann man das bisherige Ausmaß gut erkennen. Hütten, die bis zum Dach unter Wasser stehen, Felder, die aussehen wie Seenlandschaften. Menschen sitzen auf den Dächern ihrer Häuser und warten auf Rettung. In Nepal lag auch die Hauptstadt Kathmandu zeitweise unter Wasser. In Indien viel heftiger Monsunregen, vor allem im Norden und Osten. Fast 5 Millionen Menschen seien hier betroffen. Von Erdrutschen, Überschwemmungen oder Häusern, die einzustürzen drohen. Auch in Bangladesch hat es heftig geregnet. Mindestens 16 Menschen seien dort bislang ums Leben gekommen. Und das könnte erst der Anfang sein, denn der Monsun dauert in dieser Gegend bis September an. Für die Landwirtschaft ist er extrem wichtig, aber in seiner Heftigkeit kommt es jedes Jahr zu extremen Schäden. Hunderte Menschen kommen dabei ums Leben, Tausende werden obdachlos.
Jahrzehntelang war der Hunger weltweit zurückgegangen, doch seit 2015 steigt die Zahl der hungernden Menschen wieder, warnen die Vereinten Nationen. Peter Mücke.
Ein beunruhigender Trend, sagt José Graciano da Silva, der Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO. Als Grund nennen die Autoren des Welternährungsberichts die schwache wirtschaftliche Entwicklung in vielen Ländern. Zudem wirkten sich Kriege und der Klimawandel mit Dürren und Überschwemmungen negativ auf die Ernährungssicherheit aus. Besonders Afrika ist gebeutelt, hier gilt fast jeder Fünfte als unterernährt. In Südasien sind 15% der Menschen betroffen, in Lateinamerika und der Karibik sind es 7%. Vor 4 Jahren hatten die Vereinten Nationen als Ziel herausgegeben, den Hunger auf der Welt bis 2030 zu beenden. Die neuen Zahlen machen da nicht besonders viel Mut. Laut dem UN-Bericht sind 2 Milliarden Kinder, Frauen und Männer von Ernährungsunsicherheit betroffen. Ein Viertel der Weltbevölkerung. Diese Menschen haben laut Definition keinen regelmäßigen Zugang zu unverdorbenem, nahrhaftem und ausreichendem Essen.
Wir kommen zum Bericht von der Frankfurter Börse mit Volker Hirt.
Ein Wirtschaftswachstum von 6,2%, was woanders nach Wirtschaftswunder klingt, bedeutet in China im Moment Erleichterung, mehr aber auch nicht. Da heißt es, es hätte auch schlimmer kommen können angesichts drohender und bereits existierender Handelsbeschränkungen im Austausch mit den USA. 6,2% bedeuten dennoch das schwächste Wachstum in den letzten 27 Jahren, zeigt aber auch deutlich, welch ein Gigant China in den letzten 30 Jahren geworden ist. Auch in den USA geht es freundlich voran. Der Dow Jones überspringt eine Rekordhürde nach der anderen, Handelskrise hin oder her. Der amerikanische Markt ist getrieben von sehr ordentlichen Geschäftsberichten der US-Banken, deren Aktionäre sich wieder einmal über Milliardengewinne freuen durften. Davon ist man hierzulande weit entfernt. Die Kosten sind nach wie vor zu hoch. Das Privatkundengeschäft bringt kaum was. Die Deutsche Bank klagt über Milliardenverluste. Da ist das Beispiel aus den USA schon fast frustrierend. Die amerikanische Citigroup verbucht einen Überschuss von fast 5 Milliarden Dollar. Nicht nur diese Bank erzählt eine Börsenerfolgsgeschichte. Der Aktienwert der Citigroup hat sich in den letzten 3 Jahren knapp verdoppelt. Der Kurs der Deutschen Bank hat sich im gleichen Zeitraum knapp halbiert. Die Erfolge am amerikanischen Aktienmarkt hatten bis heute keine Auswirkungen hierzulande. Der DAX summte letzte Woche fast ausschließlich den Blues. Heute war ein bisschen Rock'n'Roll. Der DAX beendet den Parketthandel mit einem Plus von 0,5% und steht bei 12.387 Punkten.
Der Bericht von Volker Hirt. Der Machtkampf in der AfD bekommt allmählich groteske Züge. Dann nämlich, wenn der amtierende Parteichef Jörg Meuthen von seinem Kreisverband nicht einmal mehr als Delegierter zum Parteitag geschickt wird, zu Hause mehr Gegenstimmen als Fürsprecher findet. Heftiger kann die Kritik an ihm kaum ausfallen. Die Kritik wiederum an seiner Kritik am AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio.
Es ist ein Spagat, den die AfD derzeit betreibt. Auf der einen Seite will sie bei den Wahlkampfauftaktveranstaltungen in Brandenburg und Sachsen vor allem End- und Geschlossenheit und Angriffsbereitschaft auf die politischen Gegner demonstrieren. Auf der anderen Seite tobt deutlich wie selten ein innerparteilicher Streit über die Rolle des rechtsnationalen Flügels und deren Frontmann Björn Höcke. Der soll sich, so sieht es nun ein Appell von AfD-Politikern gestern in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor, beim nächsten Bundesparteitag Ende des Jahres zur Wahl für den nächsten Bundesvorstand stellen. Höcke habe die Machtfrage gestellt, er müsse jetzt Farbe bekennen. Das Kalkül der vor allem westdeutschen AfD-Politiker wie Uwe Junge aus Rheinland-Pfalz, Höcke werde bei den Vorstandswahlen scheitern, die Machtfrage sei dann geklärt. Auch Parteichef Jörg Meuthen sprach sich für eine Kandidatur Höckes aus. Der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Gottfried Curio glaubt kaum, dass der Thüringer Parteichef antreten wird. Curio sieht im Gespräch mit dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio kaum Chancen für Höcke.
Ich glaube, man kandidiert dann, wenn man sich ausrechnet, eine Mehrheit der Parteitagsdelegierten hinter sich scharen zu können. Ich erwarte eigentlich keine Kandidatur.
Der kirchenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Volker Münz, ist ebenfalls gegen eine Kandidatur. Münz sagte am Morgen im Deutschlandfunk:
Der Vorstand ist Vertreter der gesamten Partei und vor diesem Hintergrund würde ich die Wahl Höckes nicht begrüßen, weil das die Verfestigung einer Polarisierung bedeutet und kein Zeichen der Einheit.
Der Wahlaufruf der Westdeutschen an Höcke ist ein riskanter Plan. Denn es gibt Hinweise darauf, dass die Delegiertenauswahl für den nächsten Bundesparteitag stärker durch Flügelleute bestimmt sein könnte und damit die Wahlchancen für die Rechtsaußen der AfD steigen. Die ersten Anzeichen gibt es längst. Parteichef Jörg Meuthen wurde von seinem eigenen Kreisverband laut ARD nicht wieder als Delegierter bestimmt. Es kamen dort nur Flügelleute zum Zug. Ursache ist offenbar seine Unterstützung für die Höcke-Kritiker. Er müsse verbinden und nicht spalten, heißt es aus seinem Landesverband Baden-Württemberg. Bislang geht man von rund 30% der AfD-Mitglieder aus, die sich zum Flügel bekennen. Der Einfluss des Flügels auf die Delegiertenwahlen für die Landes- und Bundesparteitage, dieses strategische Vorgehen, beschreibt auch Helmut Seifen, der ehemalige Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen, in der ARD.
Wir konnten in diesem Jahr beobachten, dass es führende Leute aus Brandenburg gab, die hier zu Vortragsveranstaltungen eingeladen waren, auch ihre Vorträge gehalten haben und anschließend sich mit einem Kreissprecher getroffen haben und dort, so wurde mir zumindest berichtet, schon einmal vorgesprochen haben, wie bei der nächsten Delegiertenwahl am Bezirksparteitag dann die Liste aussehen soll.
Seifen trat nach einem heftigen Richtungsstreit mit Flügelleuten in seinem Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen zurück. Der Landesverband ist weitgehend politisch gelähmt. Auseinandersetzungen gibt es auch in weiteren westdeutschen Landesverbänden wie Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Höcke zur Vorstandswahl zu drängen, ist auch noch aus einem zweiten Grund riskant für die Partei. Der Flügel wird als Verdachtsfall beim Verfassungsschutz geführt, die Gesamtpartei nur als Prüffall. Sollte Höcke Ende des Jahres tatsächlich Bundesvorsitzender werden, könnten seine Aussagen leichter der Gesamtpartei zugeschrieben werden. Ein Szenario, das viele im Westen fürchten, denn die Debatte um den Verfassungsschutz vergrault schon jetzt sich als bürgerlich sehende Wähler. Höcke hatte zwar auf dem Kyffhäuser-Treffen vorletzte Woche lautstark angekündigt, dass der neue Bundesvorstand nicht wieder wie der alte aussehen werde, laviert nun aber herum. Laut Spiegel verbreitet sein Umfeld nun parteiintern, dass Höcke gar nicht für den Parteivorsitz antreten wolle.
Nadine Lindner berichtete. Die Frage scheint nicht mehr, ob es einen Preis für den Ausstoß des Treibhausgases CO2 im Verkehr und beim Heizen geben sollte, sondern nur noch wann und wie. Nun legen die Berater des Wirtschaftsministers ein Gutachten vor. Im Kern heißt es darin, der Markt soll es richten, mit vorgegebenen Höchst- und Mindestpreisen. Aus Berlin, Josephine Schulz.
Emissionshandel, CO2-Steuer oder ein Mix aus beidem. Wie die Bepreisung von Treibhausgasen aussehen könnte, darüber wird heftig gestritten. Das Umweltministerium und die sogenannten Wirtschaftsweisen haben in den letzten zwei Wochen ihre Vorschläge präsentiert. Heute kam vom Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums Gutachten Nummer 3 zu dieser Frage. Zumindest in einem Punkt sind sich bisher alle Gutachter einig.
Dass wir eine Bepreisung von CO2 brauchen, auch darin, dass dieser CO2-Preis einheitlich sein soll, wenn wir die CO2-Verringerung zu möglichst niedrigen Kosten erreichen wollen.
So Klaus Schmidt, Vorsitzender des Beirats, heute bei der Vorstellung. Die Berater von Wirtschaftsminister Altmaier fordern einen grundlegenden Kurswechsel in der Klimapolitik.
Wir schlagen eine grundlegende Reform der Abgaben und Steuern auf Energieversorgung vor, insbesondere eine Abschaffung aller bisherigen impliziten CO2-Abgaben und deren Ersetzung durch einen einheitlichen Emissionspreis.
Beim Strom zum Beispiel machen Steuern und Abgaben derzeit über die Hälfte des Preises aus. Die Stromsteuer und Energiesteuern sollten gesenkt, die EEG-Umlage abgeschafft werden, so die Vorstellung des Beirats. Strom würde dadurch billiger, Heizöl und Benzin durch einen CO2-Preis teurer. Der wissenschaftliche Beirat setzt mittelfristig auf den europäischen Emissionshandel. Die Bereiche Wärme und Verkehr sollen dort integriert werden. Weil das aber kurzfristig nicht umsetzbar ist, schlagen sie für die Zwischenzeit einen nationalen Emissionshandel für Wärme und Verkehr vor. Damit unterscheidet sich der wissenschaftliche Beirat von den sogenannten Wirtschaftsweisen. Die wollten sich in ihrem Gutachten von vergangener Woche nicht dazu positionieren, ob eine nationale CO2-Steuer oder ein gesonderter Emissionshandel die bessere Alternative wäre. Ganz dem Markt wollen die Berater im Wirtschaftsministerium die Preisbildung allerdings nicht überlassen. Sie schlagen einen Emissionshandel mit Höchst- und Mindestpreisen vor, die dann mit der Zeit steigen.
Dieser Vorschlag verbindet in gewisser Weise die Vorteile des Emissionshandels mit denen einer CO2-Steuer.
Mindestpreise, damit es sich für Unternehmen und Verbraucher lohnt, in klimafreundliche Alternativen zu investieren, und Höchstpreise, um die Menschen zum Beispiel nicht durch in den Himmel schießende Benzinpreise zu überlasten. Einnahmen des Staates aus der Versteigerung der Zertifikate würden erst einmal dazu genutzt, um die wegfallenden Steuern und Abgaben auszugleichen. Wenn es irgendwann Überschüsse gibt, dann sollten die an die Verbraucher zurückgegeben werden. Wichtig ist den Beratern außerdem, dass mit ihrem Modell der CO2-Bepreisung andere Klimaschutzmaßnahmen überflüssig werden.
Also insbesondere die Flottenregulierung wäre überflüssig, der Braunkohleausstieg wäre in der Form nicht mehr notwendig, weil das alles durch den CO2-Preis implementiert würde.
Gerade das dürfte eher nicht im Sinne des Umweltministeriums sein. Jochen Flassbart, Staatssekretär im Umweltministerium, sagte heute noch vor der Vorstellung des Gutachtens:
Also ich glaube nicht, dass es in den nächsten Jahren das eine Instrument geben wird, das alle Klimaschutzanforderungen sozusagen in einem Schlag erledigt. Deshalb werden wir einen Mix brauchen aus Ordnungsrecht, aus Förderprogrammen und auch einen CO2-Preis, der dann unterstützt, damit wir die Klimaschutzziele erreichen.
Ob eine CO2-Steuer oder Emissionshandel, da wollte er sich nicht festlegen. Man werde beides in Betracht ziehen. Den Emissionshandel hält er allerdings für schwieriger einzuführen. Zu einer Variante, wie sie die Berater aus dem Wirtschaftsministerium vorschlagen, also Emissionshandel mit Mindest- und Höchstpreisen, sagt Flassbart.
Wenn man das hat, dann muss man die Frage sich stellen, ist dann eine Steuer nicht einfacher zu machen?
Der Bericht von Josephine Schulz. Für die USA gilt Mexiko als sicheres Herkunftsland. Und ab morgen gilt laut Anweisung des Präsidenten kein Flüchtling, der von einem sicheren Herkunftsland aus die USA erreicht, wird mehr aufgenommen. Ergo, die Migranten aus Mittelamerika haben kaum noch eine Chance, in die USA zu gelangen. Insgesamt sorgt die Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump für Streit zwischen Republikanern und Demokraten im Land. Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler.
Mit der abrupten Verschärfung des US-Asylrechts, die bereits an diesem Dienstag in Kraft treten soll, hat Donald Trump die Einwanderungsdebatte forciert und ihr durch fremdenfeindliche Tweets zusätzlich einen rassistischen Zungenschlag verliehen. Mit seiner Twitter-Attacke gegen vier demokratische Abgeordnete, die dem linken Parteiflügel zuzurechnen sind, hatte Donald Trump bereits am Sonntag einen betont aggressiven Ton angeschlagen. Mit der Frage, warum die vier farbigen Frauen nicht in ihre Länder zurückkehrten, wenn sie an den USA so viel auszusetzen hätten, suggerierte Trump, dass die Abgeordneten eigentlich gar keine richtigen Amerikaner seien, obgleich sie amerikanische Staatsbürger sind. Unter dem Eindruck der empörten Reaktionen, die umgehend im Lager der Demokraten laut wurden, keilte der Präsident zurück. Wenn es den vier Politikerinnen in den USA nicht gefalle, könnten sie ja gehen.
Planning all the time. Very simply, you can leave right now.
Damit nahm Trump die jungen Demokratinnen Alexandria Ocasio-Cortez aus New York ins Visier, Rashida Tlaib aus Michigan, Ayanna Pressley aus Massachusetts und vor allem Ilhan Omar aus Minnesota, die als muslimische Abgeordnete unlängst durch Kritik an Israel aufgefallen war. Trump bezeichnete sie als Antisemitin und behauptete, alle vier Politikerinnen würden die USA hassen.
These are people that hate our country. They hate our country.
Der Vorwurf, mit seinen Äußerungen rassistische Ressentiments zu schüren, treffe ihn überhaupt nicht, erklärte Trump. Schließlich stimmten viele Leute mit ihm überein.
It doesn't concern me, because many people agree with me.
Für die Demokraten hat der Präsident mit seinen jüngsten Äußerungen jedoch erneut eine rote Linie des politischen Anstands überschritten. Die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi erklärte, niemand in der Fraktion toleriere diese rassistischen Hassbotschaften des Präsidenten. Donald Trump agiere wie ein Verfechter der weißen Vorherrschaft, erklärte der demokratische Präsidentschaftsbewerber Julian Castro. Trump sei ein Rassist, der seine politische Strategie ganz auf die Rassenunterschiede ausrichte.
The president acts like a white supremacist. He is a racist. Politics, his strategy is about dividing people along racial lines.
Betretenes Schweigen dominierte hingegen das republikanische Lager. Dort meldeten sich nur zwei Politiker zu Wort. Der Trump-Vertraute Lindsey Graham, der Trump eindringlich davor warnte, persönlich zu werden und in die Rassismusfalle zu tappen.
Don't get personal. Don't take the bait.
Und Will Hurt, der einzige farbige Abgeordnete der Republikaner im Repräsentantenhaus. Er erklärte Trump-Tweets zu rassistischen und fremdenfeindlichen Botschaften, die überdies nicht zutreffen, weil alle vier demokratischen Abgeordneten amerikanische Staatsbürger seien.
The tweets are racist and xenophobic. They're also inaccurate. They are U.S. citizens.
Die Demokraten kündigten an, im Repräsentantenhaus über eine offizielle Missfallenserklärung gegenüber der Einwanderungspolitik Donald Trumps abstimmen zu lassen. Die erhitzte Debatte lässt mit Blick auf den anstehenden Präsidentschaftswahlkampf schon jetzt Befürchtungen laut werden. Dies umso mehr, als Donald Trump nicht davor zurückschreckt, auch auf exekutivem Wege neue Fakten zu schaffen. Die Verschärfung des Asylrechts, die bereits an diesem Dienstag in Kraft treten soll, zielt darauf ab, die legalen Zugangswege in die USA noch weiter einzuschränken. Asylsuchende, die aus einem anderen Land in die USA kommen, sollen künftig keinen Asylantrag mehr stellen können, wenn sie nicht zuvor in Mexiko oder einem anderen Land den Flüchtlingsstatus beantragt haben. Dieser Alleingang wird als Antwort auf die Weigerung Mexikos und Guatemalas gewertet, mit der Trump-Administration Drittstaatenregelungen einzugehen. Ob die neuen Asylbestimmungen jedoch Bestand haben, darf bezweifelt werden. Die ersten Klagen sind bereits in Arbeit.
Aus Washington, Thilo Kössler, jetzt die Presseschau mit Ursula Kissel.
Viele Zeitungen kommentieren die Ankündigung der CDU-Politikerin von der Leyen, als Verteidigungsministerin zurückzutreten, unabhängig davon, ob sie morgen zur Präsidentin der EU-Kommission gewählt wird. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg betont, Ursula von der Leyen setzt alles auf eine Karte, und zwar auf die europäische. Dieser Schritt ist in jedem Fall konsequent. Allerdings hatte die CDU-Politikerin auch keine andere Möglichkeit, als genau so zu handeln. Denn sollte sie im Straßburger EU-Parlament scheitern, wäre sie derart beschädigt, dass sie ihr derzeitiges Amt als Ressortchefin in Berlin nicht mehr hätte ausführen können. Ursula von der Leyen geht aufs Ganze, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Um zu unterstreichen, wie sehr sie für Europa brennt, wirft sie den Verzicht auf ihr Amt als Verteidigungsministerin in die Waagschale. Und dennoch könnte es nicht reichen, denn in einem Punkt hat von der Leyen nichts mehr in der Hinterhand. Sie kann sich nicht rückwirkend zu einer Spitzenkandidatin in der Europawahl erklären. Der Reutlinger Generalanzeiger notiert, auch wenn viele EU-Parlamentarier bemängeln mögen, dass das Spitzenkandidatenkonzept mit von der Leyens Wahl ad absurdum geführt werde, die 28 Staats- und Regierungschefs der EU haben sich selten einmütig auf sie festgelegt. Für das EU-Parlament wird es deshalb schwierig, dieses einstimmige Votum zu ignorieren. Die Emder-Zeitung wirft ein, wozu brauchen wir in Zukunft noch Spitzenkandidaten, wenn danach andere Namen nominiert werden? Die tiefen Wunden der Politikverdrossenheit sind mit einem solchen Vorgehen nicht zu heilen. Die Nürnberger Nachrichten glauben, letzten Endes geht es weniger um die Personalie, sondern um die künftige Struktur der EU. Zumindest die vernunftorientierten Abgeordneten des Europäischen Parlaments sollten mit dieser Haltung votieren. Zum zweiten Thema. Eine neue Studie empfiehlt, die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland deutlich zu reduzieren. Die Rheinzeitung aus Koblenz erklärt, die Autoren legen den Finger in die richtigen Wunden. Es ist bei vielen Operationen durch zahlreiche Studien erwiesen, dass Patienten in größeren Zentren sicherer leben. Aufgeklärte Patienten wissen das und lassen sich dort behandeln. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder bemerkt, schon der zunehmende Ärztemangel wird dazu führen, dass kleine Krankenhäuser schließen müssen. In vielen Fällen wird das eher zum Vorteil der Patienten sein. Dagegen warnen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe, ein Kahlschlag in der Krankenhauslandschaft wäre verheerend für die medizinische Versorgung in Deutschland. Es mag einleuchtende wirtschaftliche Gründe für den Vorstoß geben, Geld aber darf im Gesundheitswesen eben nicht alles sein. Im Mittelpunkt muss der Patient stehen.
Ursula Kissel mit der Presseschau. Vielen Dank. Damit endet unsere Sendung. Das war der Tag. Gleich in der Radionacht die Kollegen von Fazit. Und die erinnern an den Kunstsammler und Mäzen Frieder Burda, der im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Mein Name ist Mario Dobowiszek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.